mich echt zu Tode erschreckt. Was machst du da? Weißt du, ich habe echt gedacht, es sei hier in der Küche, als ich diesen ganzen Lärm gehört habe. Hallo Tim, ich rede mit dir.
Wo bewahrst du sonst noch Messer auf?
Wo ich sonst noch Messer aufbewahre?
Wo?
Keine Ahnung. Lass mich überlegen. Vielleicht im Bad?
Wo?
Kannst du nicht sagen, was du da machst?
Ich brauche alle Messer, okay?
Ich habe dich so noch nie erlebt.
Sag's mir einfach.
Sie sind alle in der Schublade, wie immer.
Ist dir sicher?
Du willst doch die Kleine wecken.
Lass es mir scheren.
Wie bitte?
Scheren.
Also Tim, unsere Scheren bewahre ich in der Kramschublade auf. Zusammen mit allem anderen Kleinkrams. Wie Kleber, Klebeband, Reißzwecke.
Danke.
Kannst du mir sagen, was du mit meinen ganzen Messern vorhast?
Ich hole sie weg.
Weg.
Ja, weg.
Okay, solange ich sie mir noch irgendwann wiederholen kann.
Nein, du wirst sie nicht mehr nehmen. Niemand wird sie mehr nehmen.
Ohne meine Messer, Tim, kann ich nicht kochen. Ohne meine Messer kann ich gar nichts in der Küche machen.
Du wirst sie nicht mehr anfassen, hast du verstanden?
Was ist denn nur mit dir los? Geht es um Johannes?
Ich will nicht darüber reden.
Das ist es, nicht wahr?
Ich sagte, ich will nicht darüber reden.
Von einer Strafenseite.
Entschuldige bitte.
Darum geht es, ist es?
Ich habe gesagt, ich möchte nicht darüber reden.
Tim, du musst darüber reden. Schau mich an.
Lass mich in Ruhe.
Du hättest nichts tun können.
Das weißt du nicht.
Doch, das weiß ich schon. Und zwar mit absoluter Sicherheit. Tim, du bist nicht Superman und du kannst nicht alle Menschen retten, die in Not sind. Er hat seinen Job verloren. Schau dir die Nachrichten an. Sind wir verantwortlich für all die schlimmen Dinge, die da passieren?
Du weißt, dass das hier was anderes ist.
Nein, das weiß ich nicht.
Dann willst du dir was ein.
Ach ja. Hör dich doch an. Ich bin nicht der Feind. Ich stehe auf deiner Seite und ich weiß auf jeden Fall, dass in letzter Zeit ganz und gar was nicht stimmt. Dass du seit Wochen keinen Schlaf mehr findest, das ist die eine Sache. Geht auch noch das hier.
Ja, jetzt das.
Tim, komm doch endlich wieder ins Bett. Lass es doch einfach ruhen. Hast du schon gar keine Angst? Komm schon.
Nein, ich meine, erst. Hast du gar keine Angst, dass uns sowas passieren könnte und dass man irgendwann aufgibt?
Nein.
Komm, sei ehrlich.
Ich würde so etwas nie tun.
Bist du dir ganz sicher?
Ja, da bin ich mir ganz sicher. Du machst mich langsam wütend. Was willst du eigentlich damit andeuten?
Ich will gar nichts andeuten. Ich war sie als dein Mann und als ihr Vater.
Ich bin ihre Mutter und ich würde meine Kleine nie im Stich lassen.
Und da bist du dir absolut sicher?
Ja, da bin ich mir absolut sicher. Jetzt hör endlich auf mit dieser Fragerei.
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mich dazu bringen würde, mich selbst sowas wie er. Und deswegen gehe ich kein Risiko ein, gar keins. Ich will eigentlich das verdammte Messer hier wegräumen. Wir brauchen sie nicht. Wir können gut ohne sie leben. Ich räume sie irgendwo hin, wo wir nie wieder zusammenkommen.
Du brauchst Schlaf, Tim.
Das waren unsere Nachbarn. Wer war unser Nachbar? Bedeutet dir das denn nichts? Früher als Kind, da habe ich alle unsere Nachbarn gekannt. Die sind zu uns gekommen, wir haben gemeinsam Fußball gespielt und damals hat die Nachbarschaft noch was bedeutet.
Damals, das war doch was ganz anderes, Tim. Damals, da waren wir Kinder. Tim, es geht uns nichts an.
Warum?
Weil es eine grausame Welt ist.
Ich bin noch nicht dumm. Natürlich, ich weiß, dass es eine grausame Welt ist. Wofür hältst du mich?
Ich habe genug davon.
Es waren unsere Nachbarn. Ihre Kinder sind kleiner als unser Kind. Wir haben es erfahren, ich habe es aus den Nachrichten erfahren, ja? Ich habe am Montagabend Fußball geguckt. Ich war hier. Wir haben nicht mal die Tür geöffnet, als die Polizei gekommen ist, geschweige denn der Krankenwagen. Nein, wir sind schön hier in unserer Wohnung geblieben.
weil es uns nichts anging.
Ich hätte bestimmt was bekommen. Ich habe ihn jeden Morgen gesehen.
Das hättest du nicht.
Doch.
Es geht uns nichts an.
Doch, es geht uns was an. Und danach war mir das Leben genommen, weil... Warum? Weil er seine Rechnung nicht bezahlen konnte.
Es geht uns nicht an.
Ja, sie, die Jüngste von Ihnen.
Ich weiß es nicht.
Nadja?
Kann sein, wahrscheinlich sogar.
Ja, vier Jahre, oder? Das ist bloß, weil er seinen Job verloren hat. Ich könnte auch meinen Job verlieren, Vera.
Ich weiß es, Tim. Ich weiß es doch. Ich gehe zu dir ins Bett und es wäre besser, wenn du danach kommst.
Aber rühr die Messer nicht mal, okay?
Das werde ich nicht, versprochen.
Die Frage ist, was das soll, warum wir euch so eine Szene zeigen. Man kann sich schon fragen, ob das sein muss. Aber ich glaube, einige von euch wissen, dass das hier nicht so weit weg ist vom Leben. Einige von euch wissen, dass es passiert. Man muss blind sein, um nicht zu sehen, dass es passiert. Und es passiert nicht immer nur in den Nachrichten. Manchmal ist das Leben so abartig, dass Menschen an diesem Leben verzweifeln und aufgeben und etwas tun, was sie eigentlich nie tun wollten. Und manchmal bekommen die, die das mitbekommen, Angst vor sich selbst. Bist du schon mal schockiert gewesen über das, was du noch nie getan hast und noch nie tun willst, aber von dem du weißt, in weniger hellen Momenten meines Lebens wäre ich dazu fähig? Bist du schon mal schockiert darüber gewesen? Hast du schon mal in den Abgrund deines Herzens geschaut? Hast du schon mal Angst gehabt vor dem, was das Leben mit dir aus dir machen könnte? Es geht uns heute Morgen nicht um das Thema Selbstmord. Aber es geht um die Seite des Lebens, die Menschen in Verzweiflung treibt. Letztes Mal hat Jochen vom ersten Akt gesprochen. Von der ursprünglichen Idee Gottes, wie das Leben sein soll. Und davon, dass wir heute noch manchmal ahnen, dass das Leben manchmal etwas Schönes war. Wenn wir die Schönheit dieses Planeten sehen. Letztes Mal hat der Jochen darüber rumgejammert, dass er kein Bild von einem Sonnenaufgang dabei hat. Jetzt, da habe ich eins. Manchmal sehen wir solche Bilder, erleben Dinge und wir haben eine Ahnung davon, dass das Leben etwas Wunderschönes ist. Aber dann kennen wir auch das ganz andere. Die Seite des Lebens, wenn es dunkel wird. Lass uns das nächste Bild anklicken. Das sieht dann so aus. Wenn es ein Paradies gab, dann haben wir es verloren. Wir leben jenseits von Eden und jeder von uns weiß das. Die einzigen Menschen auf diesem Planeten, die sich das noch erfolgreich einbilden könnten, dass dieses Leben das Paradies ist, sind die, die noch nicht geboren sind. Die noch nicht geboren sind. Aber sobald die kleinen Kinder Augen scharf genug sehen und der Verstand wach genug ist, um das Schöne dieses Lebens zu erfassen, nimmt man auch das Schreckliche dieses Lebens wahr. Und dazu muss man nicht in einem Krisengebiet dieser Welt leben, um das zu ahnen, dass das Leben, einfach nur das Leben an sich, bisweilen zum Verzweifeln ist. Wir leben jenseits von Eden und wir alle wissen das. Was wir nicht wissen ist, warum ist es so? Hört ihr mich eigentlich vernünftig oder klingt das ein bisschen merkwürdig? Würde ich das Mikro wechseln, ne? Okay, ich höre mich selber komisch. Was wir nicht wissen ist, warum das Leben so ist. Was ist es, dass das Leben zu so einer verwirrenden Mischung macht aus Sonnenaufgang und Dunkelheit? Aus Leben und Tod. Aus Schönheit und Hässlichkeit. Wir erzählen ja Geschichten in dieser Predigtreihe. Und ich glaube, ein Grund, warum wir Geschichten mögen, ist, dass das Böse, das, was das Leben bedroht, in den Geschichten so wunderschön fixiert ist, meistens auf ein Problem oder eine Person. Ja, also in Herr der Ringe ist es Sauron mit seinen Häschern. Und okay, er ist ein echtes Problem, dieser Sauron, aber wäre er nicht, wäre Mittelerde das Paradies. Wäre mindestens das Auenland das Paradies. Mit ihm ist es die Hölle, aber ohne ihn wäre alles okay. Und so hat jede Geschichte ihren Bösewicht, der das Übel verschuldet. Ihr seht ja auf dieser Leinwand ein paar Bilder. Die heißen Darth Vader oder Dr. No oder Hannibal Lecter oder einfach nur Kater Carlo. Ja, wie heißt der vom Schlümpfen? Gargamel oder der böse Wolf. Und auch in Geschichten, das sind die ja weiter links, von mir aus gesehen, wo es nicht so einen Bösewicht gibt, so einen direkten Personifizierten, geht es trotzdem eigentlich immer um etwas, was das Schöne, das Gute, was da sein könnte, bedroht und gegen das gekämpft werden muss. Beautiful Mind, das ist einfach eine psychische Krankheit, die das Leben dieses Mannes zur Hölle macht. Oder bei Romeo und Julia ist es der Bandenkrieg, in dem sich die Familien befinden. Bei Titanic sind es die Standesunterschiede, die diese Liebe eigentlich nicht zulassen. Bei dem Soldat Ryan ist es einfach der Krieg. Bei Forrest Gump ist es vielleicht eine unschöne Kombination aus Schicksal und niedrigem IQ. Auf jeden Fall ist irgendwie klar, was das Leben schwierig macht und wogegen, wo der Feind sitzt. Etwas Schönes und Gutes wird bedroht durch etwas, was die Macht hat, diese Schöne und Gute zu bedrohen. Und darum geht es eigentlich in allen modernen Märchen. Es geht eher um Kampf. Und das ist so schön klar und einfach in den Geschichten. So schön und klar, woher das Schreckliche kommt. Gegen wen es zu kämpfen gibt. So. Die Frage ist für mich, könnte es sein, dass diese Geschichten natürlich die Realität vereinfachen, aber dass sie dennoch Wahrheit widerspiegeln? Könnte es sein, dass jede Geschichte ihren Bösewicht hat? Auch die Geschichte, die deine kleine Geschichte ist, die du erlebst. Und auch die Geschichte, die große Geschichte ist, die Gott vom Anfang bis zum Ende erzählt. Und könnte es sein, dass der Bösewicht in deiner Geschichte und in der großen Geschichte ein und derselbe ist? Wir zeichnen ja hier in der Predigtreihe über vier Akte die große Geschichte Gottes nach. Weil wir glauben, du musst die große Geschichte kennen, um deine kleine Geschichte zu verstehen. Und im zweiten Akt erzählt die Bibel vom Auftritt des Bösewichts. Ich lese euch ein paar Zeilen gleich aus dem dritten Kapitel des ersten Buch Mose vor. Und in diesem Moment fällt mir auf, dass ich meine Bibel zu Hause gelassen habe. Gibt es hier in dem Raum jemanden, der eine besitzt und sie dabei hat? Ja, der Markus. So lange kann ich noch reden, bis du mir die vorne bringst. Ein bisschen Text ist nämlich hier oben, aber nicht alles. Ich lese euch gleich die erste aus dem ersten Kapitel Buch Mose vor. Drittes Kapitel, erstes Buch. Genesis. Und es ist die Geschichte des Sündenfalls. Adam und Eva, Schlange, kennt ihr. Vorher ein Hinweis. Ihr könnt diese Geschichte so hören, wie wir das gewöhnt sind. Mit unserem geschulten Verstand, der auf Ungereimtheiten, auf Merkwürdigkeiten aus ist. Ja, dann springen dich tausend Fragen aus diesem Text an. Dann fragst du dich zum Beispiel, wie soll ich mir das vorstellen? Das Paradies als ein Dschungelgarten. Mit zwei nackten Leuten. Und einem Haufen exotischer Tiere. Also wenn ich das so lese, denke ich, boah, da muss ich jetzt gar nicht unbedingt hin. Du kannst dich das dann fragen. Oder du fragst dich, wo hat dieser Baum gestanden? Und wie ist es überhaupt zu verstehen, dass Gott so einen Baum dahingestellt? Warum treiben sie sich an den Baum rum? War der Garten so klein oder was? Gab es keinen anderen Platz? Warum kümmern sie sich darum? Und dann eine Schlange, die sprechen kann. Und eine Frucht, die böse macht. Tausend Fragen. Und wenn du bei diesen Fragen hängen bleibst, dann wird dir die Geschichte nicht viel sagen. Darum bitte ich euch, hört es anders. Hört es als eben eine Geschichte. Und Geschichten hört man mit dem Herzen. Hört es, hört die tiefere Wahrheit da drin, die diese Story transportiert. Hört dir die Geschichte an und stell dir die Frage, ob sie passt. Und zwar, ob sie auf dein Leben passt. Ob die Geschichte von der guten Idee am Anfang und dem Auftritt des Bösewichts, der das Leben so macht, wie es ist, ob das dein Leben erklärt oder nicht. Ob sie dir hilft, deine Lebenserfahrung einzuordnen. Okay, jetzt lese ich den Text aus Genesis 3, die Verse 1 bis 13. Und das, was der Bösewicht sagt, das habe ich hier vorne euch abgedruckt. Allerdings ist das jetzt, glaube ich, eine unterschiedliche Übersetzung. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau, Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürfen wir nicht essen? Da sagte die Frau zu der Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen, ihr sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, dass ihr an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gottes Stimme, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du da getan? Die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht. Da aß ich. Der Auftritt des Bösewichts. Hier wird nichts darüber gesagt, wo der Bösewicht herkommt. Hier wird auch nichts darüber gesagt, wer der Bösewicht ist. Ich weiß nicht, ob ihr Schlangen mögt, aber wenn ihr eine zu Hause habt, braucht ihr sie jetzt deswegen nicht mit hier einzubringen. Es geht hier nicht um die Schlange. Wer der Bösewicht ist, dazu hat die Bibel nachher noch ein paar hundert Seiten Zeit, um das zu beschreiben und zu erklären, das tut sie auch. Hier am Anfang ist es offensichtlich nicht so wichtig. Hier wird nur gesagt, er ist da und er arbeitet gegen uns. Letztlich gegen Gott. So, und das ist tiefste christliche Glaubensüberzeugung. Es gibt den Bösewicht. An Gott glauben und den Teufel nicht für existent halten, das kann man machen. Aber da bewegt man sich nicht mehr auf der Grundlage dessen, was die Bibel sagt. Es ist vor allen Dingen im Neuen Testament sehr oft davon die Rede, dass es eine dunkle Macht gibt und dass sie mit Gott und mit den von ihm geschaffenen Menschen im Krieg liegt, diese Macht. So, also als Christ ist mir bewusst, wir haben einen Feind. Und ich würde sogar sagen, aus meiner Sicht ist das heute Morgen fast so ein bisschen eine Kampfhandlung oder mindestens eine Vorbereitung dazu, ja? Eine Predigt über den Teufel, um ihn beim Namen zu nennen. Das ist sowas wie Feindesaufklärung. Ich werde euch nicht, wie ich das nie mache, beweisen, dass er existiert. Kann ich auch gar nicht. Ich frage mich zwar, was wir noch so alles brauchen an Erfahrungen in unserem Leben, um das weiter erfolgreich ausblenden zu können, dass es etwas Böses in dieser Welt gibt, was Menschen bewegt und treibt. Aber ich werde euch das nicht beweisen. Der Test, ob diese Geschichte wahr ist und für dein Leben wahr ist, das muss dein Leben selber zeigen. Ich werde euch diesen Bösewicht vorstellen und ihr müsst dann selber sehen, was ihr damit macht. Ob ihr mit dem, was ihr hört, mit dem, was die Bibel darüber sagt, ob ihr die Erfahrung eures Lebens da einordnen könnt oder nicht. Oder ob ihr weiterleben wollt, als gäbe es in dieser Geschichte keinen Schurken. Okay, in diesen zwei Sätzen hier oben, die ich jetzt mal um, wenn ich dasselbe lese wie ihr, steht schon ganz viel über den Bösewicht drin. Ja, der erste Satz, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Nie hat Gott sowas gesagt. Eine reine Suggestivfrage, die die Unwahrheit provoziert. Eine völlige Übertreibung. Ja? Ihr dürft die Früchte von den Bäumen nicht essen? Der Bösewicht übertreibt. Er stellt Suggestivfragen. Nie hat Gott sowas gesagt. Die Schlange weiß das auch. Aber Eva fällt drauf rein. Sie fällt nicht drauf rein, das nicht zu bemerken, dass die Schlange nicht die Wahrheit sagt. Aber sie fällt drauf rein, weil sie selber auch anfängt zu übertreiben. Der Same des Misstrauens gegenüber Gott ist mit einem Satz, den die Schlange gesagt hat, in ihrem Herzen aufgegangen. Was sagt sie nämlich? Nein, ihr werdet bestimmt nicht... Nein, das ist ja gar nicht Eva. Eva sagt was anderes. Ich sage es mit meinen Worten, Eva sagt, doch, wir dürfen von den Früchten des Bäumen essen, nur von dem einen nicht. Gott hat gesagt, esst sie nicht, berührt sie auch nicht. Völlig übertrieben, auch das hat Gott nicht gesagt, berührt sie nicht. Sonst werdet ihr sterben. Also Eva, mit diesem kleinen Satz merkt man schon, sie fängt selber an zu übertreiben. Gott mehr in die Schuhe zu schieben, als er eigentlich gesagt hat. Der Same des Misstrauens geht schon auf in ihrem Herzen. Also die Schlange wirft ein falsches Licht auf Gott. Eva bemerkt es, aber etwas von diesem falschen Licht bleibt hängen. Und dann wieder die Schlange. Ne? Nein, nein, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Und ihr werdet sein wie Gott. Und wissen, was gut und schlecht ist. Dann könnt ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen. Das Misstrauen ist gesät, ja, und jetzt macht ihr das unmoralische Angebot. Nehmt das Leben in die Hand. Nehmt dir das, was dir zusteht und was Gott dir vorenthält. Du kannst mächtig werden, glücklich werden. Aber du musst erkennen, du musst dich aus der Abhängigkeit von Gott lösen. Sonst wird es nichts. Und natürlich erzählst du den Menschen nichts davon, dass sie sich, Eva und Adam, wir, in eine ganz andere Abhängigkeit damit begibt. Davon sagt sie kein Wort. Es geht mir darum, heute Morgen euch sensibel zu machen dafür, wie das Wesen des Bösewichts ist. Wie er vorgeht. Und dazu gibt es einen Ausschnitt jetzt aus einem modernen Märchen. Und dann mache ich jetzt nochmal ein paar Punkte fest. Um euch die Handlung dieses Films zu erklären, es heißt, im Auftrag des Teufels, ich würde es mal als einen mittelguten Film bezeichnen. Nicht einer der ganz, ganz guten, aber diese Szene finde ich ganz gut. Die Handlung ist die, dass er ein Strafverteidiger ist, der sehr, sehr erfolgreich ist. Und zwar, weil er Leute, die offensichtlich schuldig sind, trotzdem durch seine Kunst da raushaut. Und er wird sehr, sehr erfolgreich, er wird sehr, sehr reich. Und er kommt an eine Anwaltskanzlei, in der der Chef ein merkwürdiger Typ ist, der Bösewicht. Und er hat Erfolg und seine Ehe geht langsam kaputt. Seine Frau versteht nicht, was los ist hier, nimmt sich sogar das Leben zum Schluss. Und jetzt seht ihr eine Szene ziemlich am Ende dieses Films, wo sich dieser Anwalt und der Bösewicht gegenüberstehen.
Wir wissen, wer du bist. Oh, ich habe so viele Namen. Satan. Nenn mich der. Mary hat sie es gewusst. Sie wusste es. Sie hat es gewusst und du hast sie vernichtet. Du gibst mir die Schuld an Marians Tod? Oh, ich hoffe, das ist nicht dein Ernst. Du hättest sie in jedem Moment retten können. Alles, was sie wollte, war Liebe. Hey, du warst zu sehr beschäftigt.
Das ist eine Lüge.
Mary Ann in New York, gib's doch zu. Ihr wart kaum hier angekommen, da hast du dich schon nach anderen Frauen umgesehen.
Nein, du weißt nicht, was zwischen uns war.
Du verstehst das überhaupt nicht.
Hey, ich bin auf deiner Seite.
Du bist ein Lügner. Hey, Kevin. Da draußen gibt es überhaupt nichts für dich. Sei nicht so ein verflucht blöder Idiot. Hör endlich auf, dir etwas vorzumachen. Ich hab dir doch geraten, dich um deine Frau zu kümmern. Das habe ich gesagt. Jeder würde es verstehen. Hab ich das etwa nicht gesagt? Und was hast du getan?
Wissen Sie, was mir Angst macht, John? Ich schmeiß den Fall hin. Sie wird wieder gesund. Und ich hasse sie dafür.
Weißt du noch?
Es war eine Falle. Du hast mich reingelegt.
Wer hat gesagt, dass du verliert dich bis zum Äußersten gehen sollst? Wer hat das entschieden?
Es war deine Falle. Du hast mich da reingelegt.
Oh je, die Richtung hast du eingeschlagen. Päpste, Schlangenbeschwörer, Hellseher, alle Festen aus dem selben Zug, Festen, die dir waren.
Du hast das vorbereitet. Das war ein Test, dein Test.
Und Carlin, du hast gewusst, dass er schuldig ist. Du hast doch die Fotos gesehen. Und was tust du? Du rufst diese verlogene Schlampe in den Zeugenstand.
Das war dein Plan. Du hast mich dazu gebracht, hast sie gezwungen zu lügen.
Nein, sowas tue ich nicht, Kevin. Neulich, als wir in der U-Bahn waren, was habe ich denn zu dir gesagt? Was waren meine genauen Worte? Möglicherweise verlierst du jetzt mal. Du hast andere Ansichten.
Verlieren? Ich verliere doch nicht. Ich gewinne. Ich gewinne. Ich bin Anwalt. Fälle zu gewinnen ist mein Job. Ich sende mich daran zu verlieren.
Keine weiteren Fragen. Eitelkeit ist wirklich meine Lieblingssünde, Kevin. Es ist eine so typische Eigenschaft. Eigenliebe, das naturreine Opiat. Es war ja nun nicht so, dass du dir um deine Frau keine Sorgen gemacht hast, Kevin. Du warst nur ein wenig mehr mit jemand anderem beschäftigt. Mit dir selbst.
Der Bösewicht. Ich möchte euch drei Dinge sagen und sozusagen ein bisschen aufklären. Seine Ziele, seine Methoden und seine bisherigen Erfolge. Wir befinden uns im zweiten Akt. Die Ziele des Bösewichts sind in diesem Film am Anfang schleierhaft. Man weiß gar nicht so recht, wer der Bösewicht überhaupt ist. Und genauso ist es in dem Text, den ich vorher gelesen habe. Die Ziele der Schlange liegen im Dunkeln. Der Mensch kennt die Ziele des Bösen nicht. Da ist nur plötzlich so eine merkwürdige Schlangenstimme, die eigentlich ganz nett klingt und die etwas zuflüstert, wie, ist das nicht ein bisschen armselig, dein Leben? Sollte da nicht noch viel mehr möglich sein? Du bist zu hören geboren. Ihr seid zu hören geboren. Also eine Stimme, die deine Gedanken auf das lenkt, was dir vorenthalten wird. Was du nicht hast, aber was du eigentlich haben solltest. Eine Stimme, die dir sagt, wie unzufrieden du doch eigentlich bist. Und die dir gleichzeitig zeigt, und das lässt sich doch ändern. Das ist bei Eva genauso wie bei diesem Anwalt Lomax. Ja? Die Stimme sagt, hey, trau Gott nicht. Das kommt in dem Film nur ganz am Rande mal raus. Trau Gott nicht über den Weg. Sondern nimm dir was, was dir gehört. Nimm dir, was du willst, du hast mehr verdient. Okay, aber ich wollte ja sagen, die Ziele des Bösen kommen da noch nicht raus. Im ersten Buch Mose erfahren wir gar nichts darüber. Aber wer die ganze Geschichte kennt, der weiß, um was es geht. Es geht ihm letztlich, genauso in dem Film, um Macht. Sein Ziel ist Macht. Es geht den Bösewichten in jedem Film irgendwie um Macht. Uneingeschränkte Macht. Macht über Menschen. Zwischendurch dachte Lomax, es ging um ihn. Um sein Talent. Um seine Karriere. Und er sagt das ja auch gerne. Hey, ich bin auf deiner Seite. Aber es geht dem Teufel um nichts anderes als um Macht. Die Bibel nennt den Teufel deswegen auch oft, ich habe manchmal das Gefühl, fast ein bisschen augenzwinkernd, Fürst dieser Welt. Nur ein Fürst, aber jemand, der Macht haben will. Und mit dem Ziel der Macht ist ein Zwischenziel verbunden. Denn um Macht über Menschen zu bekommen, braucht er zuerst die Trennung des Menschen von Gott. Ja, die Schlange treibt hier mit ein paar Worten einen Keil zwischen Gott und diese beiden Menschen. Weil der Teufel weiß, Macht kann ich nur über Leute haben, die nicht mehr im Machtbereich dessen sind, der mächtiger ist als ich. Und wenn du dich von dem entfernst, der wirklich mächtig ist, dann hat er schon fast gewonnen. Also sein Ziel ist Macht, sein Zwischenziel ist darum Trennung der Menschen von Gott. Und sein letztes Ziel ist Zerstörung des Lebens. Darauf ist er irgendwie programmiert. Und ich finde, dazu muss ich nicht viel sagen. In jeder fiktiven oder realen Geschichte ist es so. Wer sich von der guten Seite des Lebens abwendet, hat damit den Weg Richtung Tod eingeschlagen. Lomax, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dass er blutverschmiert war hier oben, das Blut seiner Frau. Lomax steht am Ende blutverschmiert vor einem Scherbenhaufen seines Lebens. Was er hat, ist Geld, Macht und Sex, aber Leben hat er nicht mehr. Und er weiß das. Oder Saruman in Herr der Ringe ist so eine gute Figur, die das zeigt. Er kennt eigentlich die Ziele des Bösewichts auch. Und er weiß, dass diese Ziele schlecht sind, aber er entscheidet sich dafür, lieber mit dem Bösen gewinnen, als gegen den Bösen verlieren. Und damit entscheidet er sich für den Tod, weil mit dem Bösen kann man sich nicht verbünden. Mit dem Bösen kann man sich nur einlassen und ihm unterlegen sein. Und letztlich bedeutet das das eigene Ende. Zerstörung des Lebens. Schau dich um, wie ihm das gelingt. Leben zu zerstören. Das sind seine Ziele, die sind ziemlich einfach beschrieben. Seine Methoden sind schon interessanter. Ich habe es eben schon angedeutet. Was er tut, ist immer, das ist das erste, Misstrauen säen. Misstrauen säen. Nur mit diesem Satz schon. Hat Gott wirklich gesagt, sät er Misstrauen. Das Leben der Menschen in Genesis 1 bestand eigentlich vor allem aus Vertrauen zueinander, vor allem Vertrauen zu Gott. Und Jochen hat das letzte Mal angedeutet, das ist eigentlich die Essenz des Lebens. Das ist eigentlich das, was uns Gott ähnlich macht, dass wir Beziehung brauchen und Beziehung leben können. Beziehung fußen auf Vertrauen. Unsere Beziehungen sind unser Leben. Lomax, am Anfang ist seine Ehe das, was das Schöne seines Lebens ist. Die Beziehung zu seiner Frau. Vor seinem Absturz ist er glücklich. Ist das sein Lebensglück? Gottes Idee für unser Leben war Vertrauen zu ihm und zueinander. Zwischen Mensch und Mensch und Mensch und Gott. Und indem der Bösewicht Misstrauen sät, geht er direkt an die Wurzel, direkt an den Kern dessen, was eigentlich unser Leben ist. Sei mal aufmerksam, was Misstrauen macht in deinem Leben. Was Misstrauen aus Beziehung machen kann. Und wie wenig es braucht, um Misstrauen entstehen zu lassen. Er nennt das natürlich nicht Misstrauen, er nennt das gesunde Vorsicht oder Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber Misstrauen isoliert dich von denen, denen du eigentlich vertrauen solltest. Misstrauen isoliert dich von Gott. Wenn du nicht mehr glauben kannst, dass das, was er dir gibt, wirklich gut ist. Wenn du nicht mehr glauben kannst, aber wirklich ein gutes Herz hat, dem man absolut vertrauen kann, ohne dass man es hinterfragen muss. Also, Misstrauen isoliert dich. Und Isolation ist genau das, was er braucht. Isolation passt ihm ausgezeichnet in den Kram. Also das war das erste, Misstrauen sehen. Bist du sicher, dass Gott wirklich so ein gutes Herz hat? Das zweite seiner Methoden ist die Lüge. Lomax sagt es auch, du bist ein Lügner. Das stimmt, genau das ist er. Und ich habe es mal wahre Lügen genannt. Wahre Lügen, weil Satan lügt immer, aber seine Lügen sind meistens ganz fies mit der Wahrheit vermischt, so dass man sie nicht so leicht erkennt. Die Schlange sagt ja zum Beispiel sowas, euch werden die Augen aufgehen. Und sie hat recht. Uns sind die Augen aufgegangen. Und wir sehen jeden Tag, was gut und böse ist. Und manchmal wünschen wir es, wir müssten es nicht sehen. Eine wahre Lüge. Und er sagt, sie sagt, ihr werdet das Leben selbst in die Hand nehmen können. Da ist nur ein Wort gelogen. Sie müsste sagen, ihr werdet das Leben selbst in die Hand nehmen müssen. Denn das ist kein Segen, das ist ein Fluch, dass ihr alleine in diesem Leben steht. Und dass ihr alleine mit dieser verwirrenden Mischung aus Gutem und Bösen jetzt zurechtkommen müsst. Und Adam und Eva, wenn man das weiterliest, sind plötzlich allein. Es deutet sich schon an, dass sie Gott begegnen und sie verstecken. Und danach wird das Leben schwer. Und sie müssen alleine damit klarkommen. Also der Bösewicht belügt dich mit Halbwahrheiten. Mit Halbwahrheiten. Er kommt nicht zu dir und sagt, du, Gott ist böse. Weißt du das? Er formuliert es ganz anders. Er sät eigentlich nur das Misstrauen in dir. Ein paar Halbwahrheiten, ein paar Lügen, die wir, meine ich, den Bösewicht oft abnehmen. Eine ist zum Beispiel eine Lüge darüber, was wirklich wertvoll ist im Leben. Er sagt jetzt zum Beispiel, Macht ist wertvoll. Schon in der Schule ging das los. Ja, in der Gruppe mächtig zu sein, ist wichtig. Unterlegen zu sein, ist die Hölle. Und vielleicht hast du es erlebt und weißt, dass es wahr. Unterlegen zu sein, ist die Hölle. Eine wahre Lüge. Aber wenn du die Macht im Fokus hast und wenn sich das in deinem Leben stabilisiert, dann weiß er genau, in diesen Fokus kriegst du Gott nicht mehr rein. Denn dann wirst du irgendwann den Eindruck haben, ich brauche Gott gar nicht. Ich krieg das hier hin. Oder er flüstert dir zu, dass der Ruhm wertvoll ist. Dass es darum eigentlich im Leben geht. Und er tut das auf zwei interessante Arten. Entweder flüstert er Menschen ein, sie seien zu höherem geboren. Das ist hier passiert. Du bist ein besonderer Anwalt. Sie zahlen ihm horrende Summen, damit er das tut, was er tut. Er weiß am Anfang nicht recht, warum. Du hast das Zeug, du kannst es ihnen zeigen. Du bist etwas Besonderes. Schau dir die armen anderen Wichte an. Diese Methode greift natürlich vor allem bei denen, die tatsächlich das Potenzial haben, sich irgendwie über andere zu erheben. Ja, denen es nicht schwerfällt, dass eine Zeit ihres Lebens zu glauben, hey, ich bin's. Ich bin wer? Ich bin nicht so Durchschnitt. Und sein Ziel ist, dass du stolz wirst. Oder besser noch, dass du süchtig wirst nach Anerkennung. Wie hat es, Milton heißt er übrigens bezeichnenderweise. Da gab es glaube ich mal so ein Gedicht von jemandem, der Milton hieß, so ein Gedicht über den Sündenfall oder über den Fall Satans geschrieben hat. Milton hat gesagt, Eitelkeit ist meine Lieblingssünde. Das stimmt. Sein Ziel ist, dass du süchtig wirst nach Anerkennung und dann kommt der Absturz. Der kommt immer. Wenn er dich so weit hat, dann lässt er dich ins Messer der Ablehnung laufen. Plötzlich gibt das Ganze. Spätestens dann, wenn du zu alt bist, um Erfolg zu haben oder nicht mehr gut genug aussiehst oder irgendetwas passiert, was dich daran hindert, sportlicher Misserfolg, was immer. Spätestens dann geht der Ruhm flöten und spätestens dann kann er dir ganz andere Sachen sagen. Du bist ein Nichts. Hey, streng dich an, hol dir den Ruhm zurück. Oder weißt du was, lass es bleiben, ich glaube, das Zeug doch nicht dazu. Und dann fällst du tief. Und bei Menschen, die sowieso schon von Anfang an kein großartiges Selbstwertgefühl haben, muss er diesen Umweg über die Sucht nach Anerkennung gar nicht gehen. Den kann er gleich von Anfang an sagen. Du hast nichts und du kannst nichts. Und ich glaube, das ist die weit verbreitetste Lüge. Ich glaube, Millionen glauben sie. Du bist nichts wert. Im Grunde bist du nichts wert. Millionen glauben in diese Lüge. Und warum möchte er, dass wir diese Lüge glauben? Weil sie uns wunderbar davon abhält, dem zu glauben, der uns gemacht hat und der uns sagen will, doch, du bist was wert. In meinen Augen bist du unglaublich wertvoll. Wenn du fixiert bist auf deine Wertlosigkeit, wird es sehr schwer. Es gibt noch andere Lügen. Das waren jetzt nur zwei Beispiele. Eine wäre vielleicht, du hast Recht auf unbeschränktes Glück. Oder ich glaube, dass er manchmal auch sehr konkret zu uns redet. Ich glaube, dass er manchmal sehr konkret die Situation steckt, in der, aus uns, in der wir stecken und uns sowas sagt wie, gib deine Ehe auf. Ich habe keine Chance mehr. Du weißt es. In deiner anderen wirst du glücklicher. Ich glaube, das kann manchmal sehr konkret sein. Und das Dritte, was er tut, seiner Methoden ist Verführung zur Sünde. Das hängt damit zusammen, mit den Lügen, die wir glauben. Denn Sünde, die wir tun, ist immer irgendwie eine... Wir erleben einen Mangel in unserem Leben oder wir glauben einer Lüge, wir suchen einen Weg, etwas dagegen zu tun und Sünde ist eigentlich nur der falsche Weg, den wir dann einschlagen, um eine Sehnsucht in uns zu stillen. Und der Teufel ist dann sehr gut darin, uns genau die Möglichkeiten vor die Füße zu legen, die dann mit Sünde verbunden sind. Um es mal in diesem Film festzumachen, Lomax will Erfolg. Das ist erstmal gar nicht so falsch. Seine Frau freut sich darüber. Aber als er dann den ersten schwierigen Kinderschänder vor Gericht raushaut, um erfolgreich zu bleiben, ist der Teufel auf dem Plan. Er ist schon dabei. Man merkt, dass er am Ende des Films, dass er am Anfang schon dabei ist. Und dann legt er ihm dauernd solche Dinge vor die Füße, wo er Erfolg haben kann, gigantische Erfolge, aber immer auf Kosten seines Gewissens. Holt er Leute raus, von denen er weiß, sie sind schuldig. Oder als das Klima in seiner Ehe kühler wird, weil er keine Zeit mehr für seine Frau hat, dann auch hüpfen ihm natürlich schöne Versuchungen dauernd vor der Nase rum. Der Bösewicht ist der große Verführer. Ich habe das schon mal hier gesagt, glaube ich. Hast du dich schon mal gefragt, warum das Böse immer so leicht ist? Und warum das Gute zu tun oft so schwer ist? Woran liegt das? So, und wenn wir dann schuldig werden an irgendeiner Stelle, dann zieht er gleich das nächste, das größte, finde ich, das größte Messer aus der Tasche. Und das ist die Anklage. Darin ist er wirklich gut. Und deswegen habe ich diese Szene gezeigt. Darin ist er brillant. Ja, er ist der Böse. Der Anwalt ist das Opfer. Aber der Anwalt hat alles, was er getan hat, eigen entschieden und in eigener Verantwortung so getan, wie er es getan hat. Und der Bösewicht sagt ihm, ich habe dir doch gesagt, dass du nicht mehr gewinnen kannst. Ich habe dir doch gesagt, kümmere dich mehr um deine Frau. Habe ich dir das nicht gesagt? Mach mal eine Pause. Mir gibst du die Schuld, du allein bist verantwortlich. Du allein bist verantwortlich. Und er hat recht. Er hat recht. Ich kann mir vorstellen, dass du diese Stimme kennst, in dir, die dich erbarmungslos in den Abgrund deines Herzens schauen lässt. Und dir sagt, guck, wie du bist. Und wenn du eigentlich Gott vertrauen möchtest, wenn du Christ bist, wenn du mit ihm gehst, dann macht er das noch viel lieber. Was für ein Schwein bist du? Und du bist Christ, ein Junge. Obwohl er dir das vorher vor die Füße gelegt hat. Das Wort Satan ist in seiner ursprünglichen Bedeutung einfach ein Wort für der Ankläger vor Gericht. Das ist er. So, und fromme Leute verwechseln oft diese Stimme dann mit der Stimme ihres Gewissens. Und sie haben den Eindruck, das ist jetzt Gott, der mir das sagt. Der mir so mit mir spricht. Und das stimmt, Gott öffnet uns die Augen für das, was wir falsch machen, aber er tut es immer, um uns aufzurichten. Und ich sage es jetzt mal so bildlich, das hört man an dem Ton, in dem er mit uns spricht. Die Stimme, die in dem Ton spricht, die die Würde nimmt, die dich klein macht, die dich anklagt, die ist, wenn du Gottes Stimme kennst, nach einer Zeit relativ leicht zu erkennen. Denn sie klingt anders. Sie macht dich fertig, der Ankläger. Und mit beidem, mit der Verführung zur Sünde und mit der Anklage, bringt er dich weg von Gott. Ja, Sünde trennt dich von Gott, ist klar, aber Selbstanklage trennt dich genauso von Gott, weil du traust dich dann nicht mehr zurück, wenn du diesen Ort, wo du hingehen könntest, überhaupt kennst. Ja, und dann hängt der Mensch drin in diesem Teufelskreis. Der Hunger nach Leben wird noch größer, die Wege, diesen Hunger zu stillen, werden noch skrupelloser, die Selbstverachtung wird noch größer und die Distanz zu Gott nimmt zu. Und das ist wirklich teuflisch, ein Teufelskreis. Das sind die Methoden. Ich erzähle euch jetzt nicht, um euch irgendwie ein komisches Gefühl zu machen, sondern einfach, dass ihr sensibler dafür werdet. Weil ich glaube, dass wir denen in unserem Leben begegnen. Jetzt die Erfolge, die er bisher schon gefeiert hat. Wir sind ja immer noch in dieser Geschichte, ne? Im zweiten Akt. Die Erfolge bisher. Sie sind nicht zu übersehen. Er setzt im zweiten Akt die Kettenreaktion der Sünde in Gang. Und sie verbreitet sich durch die Menschheit, die Bibel sagt sogar durch die Schöpfung, nicht nur durch die Menschheit, durch die Schöpfung wie ein Virus. Und er ist nicht aufzuhalten, dieser Virus. Wenn du an einer Stelle das Gefühl hast, du hast es eingedämmt, wenn an einer Stelle dein Erfolg zu verbuchen ist, dann bricht es an einer anderen Stelle noch mehr raus. Es ist so ähnlich, wenn du mal versuchst, einen Staudamm zu bauen, in so einem Bergbach. Ja, du hast ihn an einer Stelle dicht und woanders läuft es über. Und es scheint so, wenn wir in diese Welt gucken, manchmal sogar wenn wir in unser Leben gucken, es wird irgendwie immer dunkler. Das ist sein größter Erfolg, finde ich. Das Vertrauen der Menschen zu Gott ist weitgehend kaputt. Das hat er hingekriegt. Er hat die Welt für sich gewonnen. Und in den Augen der meisten Menschen steht Gott überhaupt nicht gut da. Also er hat Erfolg, der Bösewicht. Er zerstört Leben, wo er kann. Und manchmal scheint es uns so, dass er das sogar unaufhaltsam, unwillkürlich irgendwie tun kann. So, und jetzt sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Das Leben ist ein Leben geworden, woran Menschen verzweifeln. Etwas im Leben scheint gegen uns zu arbeiten, viele spüren das, aber nur wenige sehen, dass da wirklich etwas oder jemand gegen uns arbeitet. Die Bibel sieht unser Leben als ein Leben im Machtbereich des Bösen. So sieht sie die Welt. Und deswegen beschreibt sie das so, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist es, wenn er den Machtbereich des Dunklen verlässt und zum Machtbereich des Lichts übertritt. Und solange ein Mensch nicht glaubt, steckt er da drin. Nur Jesus kann ihn da rausholen. Das wird dann beschrieben, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wie ein Frontwechsel. Ja, die Welt sieht aus biblischer Sicht also aus wie eine Welt, die im Kriegszustand lebt. Und eins ist mir jetzt wichtig, wenn ich das so betone. Wir sind erst in unserer Predigtreihe, sind wir erst im zweiten Akt. Und ich werde versuchen, nicht vom dritten Akt zu sprechen jetzt, obwohl das eigentlich auf der Hand läge. Wir sind jetzt eigentlich da, wo die meisten Märchen, die modernen Märchen, eigentlich erst beginnen. Ja, im Mordor, wie heißt es da, wird der Schatten größer und die schwarzen Reiter sind im Auenland eingedrungen. Das Böse ist groß geworden und jetzt beginnt die Geschichte. Oder beim Terminator, ja, die Maschinen haben die Herrschaft über die Welt. Jetzt kommt der Held. Und der Held, der gegen das Böse kämpft, der kommt auch in unserer Geschichte im dritten Akt, aber leider erst im dritten Akt. Wir sind noch im zweiten jetzt. Was ich damit sagen will, es ist nicht so dunkel, wie ich das jetzt hier zeichne. Wir stehen nämlich in Gottes Geschichte mit uns, nicht am Ende des zweiten Aktes, sondern wir stehen eigentlich heute am Ende des dritten Aktes. Okay, aber heute geht es um den Bösewicht, deswegen bleibe ich auch bei ihm. Es geht nicht schon um seine Niederlage. Und darum noch drei Ratschläge am Schluss. Ich habe es mal so formuliert, wie du ihm helfen kannst, deine Ziele zu erreichen. Das Erste, wie du ihm helfen kannst, vergiss ihn einfach. Das Letzte, was der gegen dich arbeitet, will, ist, dass du merkst, dass er gegen dich arbeitet. Die Schlange tritt nie auf und sagt, hallo, mein Name ist Satan, ich bin gegen Gott und ich frage dich, ob du mitmachen willst. Offener Kampf ruft viel zu viele Gegner auf den Plan. Ihm sind die am liebsten, die meinen, sie könnten in dieser Sache, in diesem Kampf irgendwie neutral bleiben. Weder gut noch böse. Weder mit Gott noch mit dem Teufel etwas zu tun haben. Und ich habe mal den steilen Satz gelesen und ich sage ihn für euch, der ist wohl das steil, ist wirklich. In der Hölle freut man sich über den, der von der Nicht-Existenz des Teufels überzeugt ist, genauso wie über den Satanisten. Warum? Weil man in beiden Fällen eigentlich ihm das Feld überlässt. Weil man in beiden Fällen den Spielraum hat, den er braucht, um Menschen vom Leben zum Tod zu bringen. Kennt ihr das Spiel Straßen von Palermo oder Nacht in Palermo oder wie immer? Ihr habt vielleicht andere Namen dafür. Man sitzt, man braucht schon so 10 Leute, sitzt im Kreis und durch irgendwie ein Losen sind 2 von ihnen die Bösen, die Mörder. Und keiner weiß es aber und dann wird es Nacht, alle machen die Augen zu und die Mörder dürfen sich dann verständigen, wen sie in Palermo jetzt diese Nacht umbringen und am nächsten Tag, in Anführungszeichen, unterhalten sich dann alle darüber, wer hier wohl die Bösen machen. So ein Psychospiel. Hört sich jetzt billig an, ist aber gar nicht billig. Und es macht einen Riesenspaß, nachts Leute aus der Runde rauszuschicken und tags darüber zu diskutieren, wer sowas tut. Ja, und irgendwie drin zu bleiben und die Leute auf deine Seite zu ziehen und sie vertrauen dir, dass du wirklich einer von den Bürgern, den Unbescholtenen bist und nur an der Wahrheitsfindung interessiert bist, obwohl du eigentlich der Böse bist. Genauso spielt er mit verdeckten Karten. Er braucht den Freiraum, um Leute vom Leben zum Tod zu führen. Und wie er das tut, ist ihm völlig egal. Es ist ihm egal, ob die Leute das bewusst tun, indem sie sich sagen, ich glaube an den Teufel, ich gebe ihm mein Leben. Oder ob sie gar nicht merken, was er da mit ihm macht. Das ist ihm eigentlich egal. Das Liebste ist ihm eigentlich, wenn du dich raushältst aus der Sache und ihn wieder vergisst. Wenn du nachher rausgehst und morgen nicht mehr dran denkst. Das Zweite, was du machen kannst, wenn du ihm helfen willst, ist ihn zu fürchten. Ich hatte ein bisschen Sorge, wenn wir sowas hier machen und wenn ich so predige, ob er nachher mit Angst rausgeht. Und das ist überhaupt nicht das, was ihm zusteht. Das hat er nicht verdient. Angst ist auch eines seiner Mittel. Denn Angst lähmt. Und das ist das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange. Ne? Angst macht Leben kaputt. Und ungute Angst vor dem Bösen treibt dich genauso dahin, wo er dich haben will. Einfach, weil dich die Angst auf das Dunkle fixiert. Und du nicht mehr den Blick frei hast für das Leben, für das Licht, für das, was dir eigentlich die Angst nehmen kann. Es hält dich ab, Gott zu sehen. So, zum Glück ist das Dunkle eben nicht die einzige Realität in dieser Welt. Aber das ist jetzt wieder gesagt. Also wenn du ihm dabei helfen willst, dann fürchte dich vor ihm. Und das Dritte, glaub ihm. Glaub ihm seine Lügen. Glaub ihm, wenn er dir einflüstert, dass du nichts wert bist. Oder glaub ihm, ist euch das in dieser Story aufgefallen? In dieser Story, die ich gelesen habe. Hier ist mit dieser merkwürdigen Sache, dass sie plötzlich das Gefühl haben, dass sie nackt sind und so. Ich habe das Gefühl, das hat damit zu tun, mit dem Wert. Sie sehen plötzlich, sie empfinden plötzlich Minderwertigkeitsgefühl. Sie empfinden plötzlich, wir müssen uns irgendwie, sie empfinden Scham. Ja, sie sprechen mit der Schlange und aus Menschenwürde wird Scham. Das ist eigentlich das richtige Wort. Und Gott fällt es sofort auf, als er ihm begegnet. Hey, wer hat euch das gesagt? Wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid? Wer hat euch gesagt, dass ihr euch schämen sollt? Wer hat euch gesagt, wer hat euch über euren Wert belogen? Glaub ihm das einfach. Das mag er. Oder glaub ihm über das, was er dir sagt, wie wichtig Ruhm und Geld und Macht und Sex und was auch immer ist. Und glaub ihm, wenn er dir sagt, dass es schrecklich ist, wenn etwas davon fehlt. Und dass du ein großes Verzweifeln zu sein. Glaub ihm, wenn er dir sagt, dass es für dich keine Hoffnung gibt. Und dass das Leben eh scheiße ist. Dass es bleiben wird, wie es ist. Und dass die Dunkelheit das Einzige ist, was real ist und was man noch glauben kann. Glaub ihm einfach das. Oder glaub ihm die Lüge, dass überhaupt die ganze Beschäftigung mit diesem Thema religiöser Kram ist, aber nichts mit dem Leben zu tun hat. Ich glaube, dass er dir sagt, hey, darüber kann man philosophieren, das ist auch gut. Aber das wahre Leben, weißt du? Vielleicht sagt er dir auch, über sowas, wie du dir heute Morgen Gedanken gemacht hast, boah, das ist ein wichtiges Thema, ein sehr wichtiges Thema. Viel zu wichtig, als dass du dir jetzt darüber Gedanken machst. Lies mal ein gutes Buch oder nimm dir mal eine ruhige Zeit oder ruf auf den und den mal an. Und wenn du dann rausgehst, dann sagt er dir, hast du eigentlich schon überlegt, was heute noch essen willst oder wo ihr hingeht zum Klavierer oder die Bundesliga-Ergebnisse, gestern war der letzte Spieltag. Kennst du überhaupt schon? Und erinnert dich an Dinge, die wichtiger sind. Versuch, dass du vergisst. Ich glaube, dass es den Bösewicht gibt, dass er so arbeitet. Du musst schauen, ob das auf dein Leben passt. Ob du das Leben so erlebst, dass diese Geschichte, dieser zweite Akt, Wahrheit sein könnte. Alles, was er tut, hat das eine Ziel. Ob du ihn vergisst, ob du ihn fürchtest, ob du ihm glaubst, dich abzulenken von Gott, dich wegzuführen vom Leben. So ist er, der Bösewicht. Und jetzt sage ich zum Schluss noch was Positives. Ich finde das Schöne, dass er nur ein Bösewicht ist. Mehr ist er wirklich nicht. Seine Ziele sind zum Kotzen, seine Methoden sind fies, aber, so habe ich gedacht, seine Erfolge trügen auch. Und er hat bei weitem nicht die Macht, die er gerne hätte. Und er ist intelligent, dachte ich, aber er ist nicht clever. Und wer die Stimme Gottes kennt, kann seine Stimme ziemlich leicht von ihr unterscheiden. Und wer das Leben kennt, der geht dem Tod nicht mehr so leicht auf den Leim. Und das ärgert ihn natürlich. Also er ist intelligent, aber ich finde, er ist auch durchschaubar. Und das Schönste, er ist ein Verlierer. Er ist ein Verlierer, aber davon erzählen wir euch im dritten Akt.